Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2014. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet, und an dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Christian Groß übergeben. Bitte schön.
Dankeschön. Guten Morgen. Nachdem wir in der letzten Woche zur Hauptversammlung die vorläufigen Kernzahlen der Allianz SE zum ersten Quartal bekannt gegeben haben, führt sie jetzt unser Finanzvorstand Dr. Dieter Wemmer durch die detaillierten Ergebnisse des ersten Quartals der Allianz-Gruppe und wird im Anschluss Ihre Fragen in der Frage- und Antwortrunde wie üblich beantworten.
Also. Ja, vielen Dank, Herr Groß. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Ihnen über das erste Quartal berichten zu dürfen. Bevor ich in die Zahlenwelt einsteige, möchte ich mit den Business- und Kundenaspekten beginnen. Ich hoffe, Sie haben alle die Präsentation auf dem Bildschirm oder in gedruckter Form vor sich. Ab und zu werde ich die Seitenzahlen verwenden, damit Sie wissen, wo ich gerade stehe. Wir berichten seit einiger Zeit auch immer über die neuen Produkte. Wir haben im Schadenunfallbereich zwei Produktinnovationen in Italien. Allianz One, das ist ein modulares Produkt rund um Haushalt und Familie, also deckt alle Belange des täglichen Lebens ab, bis auf das Auto. Und das findet in einer Digital Agency findet der Verkauf statt, das heißt, wir haben unseren Verkaufsprozess mit einem großen Tabloid sozusagen digitalisiert, und wenn Sie die Gelegenheit haben, mal nach Mailand zu kommen, sind wir gerne bereit, für Sie einen Besuch zu organisieren, denn es ist wirklich ein spannendes Erlebnis und, glaube ich, schafft sehr viel Transparenz im Verkaufsprozess zwischen Versicherungsagent und Kunde. Privatschutz in Deutschland ist auch ein modulares Produkt, ersetzt unsere alte Hausrat-, Wohngebäude etc. Versicherung und erfreut sich wachsender Nachfrage, hat dafür gesorgt, dass wir ja schon zum Jahresende erstmals wieder wachsende Kunden und Stückzahlen im Privatkundengeschäft im Bereich Schadenunfall zeigen konnten. Leben und Kranken werden Sie nachher sehen, dass die Verkaufsvolumina sehr, sehr gut sind, und hier zwei Beispiele auf der Produktseite, die das treiben. Das ist ein neues Fixed Index Annuity Produkt in den USA, das dem Kunden in dem schwierigen Finanzmarktumfeld mehr Upside mit gleichzeitiger Schutz des Downsides bietet, und da haben wir sehr hohe Verkaufserfolge. Dann Allianz Global Benefits ist eine Verstärkung unserer Organisation, um multinationalen Konzernen betriebliche Altersvorsorge eben aus einer Hand von einer Stelle dann weltweit anbieten zu können. Und Perspektive, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, verkauft sich nach wie vor sehr gut und hält innerhalb des Unternehmens immer noch den Rekord für beste Produktneueinführung in Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Im Asset Management, ein Bereich, der Sie wahrscheinlich besonders interessiert, PIMCO hat einen neuen geschlossenen Fonds erfolgreich auflegen können, und wir haben 5,5 Milliarden Dollar Zusagen. Dieses Geld wird abgerufen, wenn dann die Anlagen stattfinden. Das ist ein Fonds, der sich spezialisiert auf, sagen wir, schwierige Vermögensgegenstände in Bankbilanzen. Und das ersetzt dann die Fonds, die letztes Jahr abgelaufen sind, und wird dann in ein paar Jahren dann hoffentlich wieder zu hohen Einmal-Performance-Fees führen. Diese 5,5 Milliarden sind nicht in den Net-Inflows drin enthalten, weil das Geld halt physisch noch nicht geflossen ist. Allianz Global Investors hat auch sein Income und Growth Fund verbessert, und hier erfreut sich gerade dieses Produkt einer besonders hohen Kundennachfrage. 2,3 Milliarden Neugelder im ersten Quartal ist ein sehr starkes Ergebnis. Im Investmentbereich, wir bleiben unseren Aussagen der letzten zwei Jahre treu, fokussieren uns auf größere Immobilienkäufe, hier im ersten Quartal zwei Shopping Center und in den Infrastrukturdarlehen konnten wir uns an einer Finanzierung eines Autobahnausbaus in Belgien beteiligen. Wie Sie wissen, würden wir es sehr begrüßen, wenn da die Staaten in Europa noch stärker und schneller in Infrastruktur investieren würden. Die Akquisition ist ein Teil des Unipol-Geschäfts in Italien. Darüber ist, glaube ich, schon viel berichtet worden, werde ich jetzt nicht mehr zu sagen, bin aber gerne bereit, nachher Details zu erklären. Und wir haben im ersten Quartal die UNO Principles for Sustainable Insurance unterzeichnet und der Kauf unseres Anteils in Bayern München ist, glaube ich, Ihnen allen bekannt und brauche ich jetzt nicht zu vertiefen. So, lassen wir jetzt zu den Zahlen kommen. Ein starkes Auftaktquartal, weil wir im Vergleich zu einem Outlook, also einem Ausblick für das Jahr von 10 Milliarden, also im Durchschnitt 2,5 Milliarden pro Quartal in der einfachen Rechnung, sehr gut über diesem Durchschnittswert begonnen haben. Und auch die Analysten haben uns nur ein Ergebnis von knapp über 2,5 Milliarden zugetraut. Und mit so einer deutlichen Outperformance über der Analystenschätzung zu beginnen, ist immer ein erfreuliches Quartal für einen Finanzchef. 2,7 Milliarden ist 2,6% weniger als letztes Jahr, vorwiegend getrieben durch die Reduktion im Asset Management. Das sind aber im Wesentlichen einmal Performance Fees, die aus den geschlossenen Fonds kamen, die wir im Anfang 2013 zurückgezahlt haben. Und ich werde das nachher, wenn wir zu Asset Management kommen, nochmal vertieft erklären. Erfreulich positiv im ersten Quartal, Schadenunfall hat das Ergebnis deutlich gesteigert und auch Leben und Kranken ist etwas besser als im Vorjahr. Das Ergebnis ist auch belastet worden weiterhin durch den starken Euro. Die noch vor zwei Jahren todkranke Währung Europas wird immer stärker gegen die restlichen Währungen ein Problem für unsere Exportindustrien. Und jetzt kein operatives Problem für uns, aber es reduziert auch in Euro unsere Zahlen und das ist im ersten Quartal ungefähr 40 Millionen. Das heißt, alles in allem ein sehr starkes Ergebnis, getrieben auch von einem deutlich gestiegenen Umsatz. 34 Milliarden Euro ist für ein Quartal der höchste Einzelumsatz in der Geschichte der Gruppe. Und der Quartalsüberschuss, die 1,64 Milliarden Euro, ist einfach die Konsequenz des operativen Ergebnisses bei unveränderter Steuersatz. Schauen wir auf die Kapitalposition. Keine Überraschung, das Prädikat sehr gute Kapitalposition mit AA-Rating können wir nur unterstreichen. Unser Eigenkapital ist gestiegen. Das Solvency 1 Ratio ist leicht gestiegen. Hier ist die starke Volumensteigerung in Leben und die Eigenkapitalsteigerung haben sich ungefähr egalisiert. Die ökonomische Solvenz über 200%. Wir bewegen uns jetzt hier in mehreren Schritten auf die finalen Solvency 2 Regeln zu und über 200% liegen wir damit etwas höher, als ich noch auf der Jahresbilanzpressekonferenz nach allen Änderungen in Ausblick gestellt habe. Insofern sehr gute Kapitalposition kann man nur noch mal unterstreichen. Wenn wir zum Schadenunfallsegment überblenden, das Wachstum ist aufgezehrt worden von Wechselkursveränderungen. Ohne Wechselkursveränderungen eigentlich plus 2,5%. Da ist aber dann, muss man noch die Konsolidierung rausrechnen und die Wechselkurse haben eigentlich das so aufgezehrt, dass gerade nur noch 0,1 Wachstum, also kein Wachstum übrig geblieben ist. Und nochmal zur Erinnerung, Wechselkurseffekte, ja der Dollar, aber vor allen Dingen Brasilien, Australien, Türkei und jetzt seit einigen Monaten auch Russland, da hat es halt erhebliche Verwerfungen bei dem Wechselkurs zum Euro gegeben. Und das, da wir in allen diesen Märkten engagiert sind, kostet uns dann Umsatz. In Lokalwährung wächst sehr schöner Start in Deutschland. Auch unser Großkundengeschäft AGCS, guter Start. Die Kreditversicherung entwickelt sich weiterhin auf sehr gerader Linie. Und dann unser Allianz Worldwide Partners, über das wir ja schon mehrmals gesprochen haben, mit 9% Wachstum führt sicher die Wachstumsreihe an. Lateinamerika sieht sehr, sehr negativ aus, aber wir haben in Brasilien eine große Umstellung der IT-Plattform. Das hat am Anfang des Jahres zu einigen operativen Schwierigkeiten geführt, hat nichts mit unserer Präsenz am Markt und unserem Geschäft zu tun. Das wird sich im Laufe des Jahres dann auch wieder auflösen. Die Türkei hat immer noch Erstkonsolidierungseffekte von Yapı Kredi in den Zahlen, weil die begann eben im dritten Quartal 2013 und 12 Monate lang wird man dann diese Effekte über Zeit sehen. Aber auch das interne Wachstum mit plus 17% ist immer noch sehr erfreulich und wir liegen in der Türkei klar oberhalb unseres Businessplans, den wir bei der Akquisition aufgestellt haben. So, dann das echte Highlight des ersten Quartals ist das technische Ergebnis des Schadenunfallbereichs mit einer Schadenkostenquote von 92,6%, ein 44 Milliarden Euro globales Portfolio mit einer Schadenquote oder Kostenschadenquote unter 93% ist wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis, über das wir uns auch sehr gefreut haben, getrieben von einem sehr guten Underwriting-Ergebnis, aber auch die Zinserträge sind fast auf Vorjahrsniveau geblieben, was angesichts der immer noch schwierigen oder eigentlich wieder schwieriger gewordenen Zinslandschaft sehr, sehr beeindruckend ist. Das Abwicklungsergebnis in den Zahlen ist von 1,4 auf 2,4% gestiegen, aber liegt mit 2,4 Prozentpunkten eigentlich unter dem, was wir immer für das Jahr erwarten. Wir gehen ja immer von 2,5 bis 3 Prozent als normales Abwicklungsergebnis aus. Im ersten Quartal waren die Naturkatastrophen sehr niedrig gewesen. Das macht gerade halber Prozentpunkt aus. Das war in erster Linie die Fluten in England und Irland, da hat es halt von vor Weihnachten 2 Monate lang durchgeregnet und dann der lange Winter in den USA hat dafür gesorgt, dass wir auch mit unseren projektierten Naturkatastrophenschäden in den USA in den ersten Monaten des Jahres nicht hingekommen sind. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Länder überblenden, wenn die ganze Gruppe eine Schadenkostenquote von 92,6% ausweist, ist klar, dass alle großen Einheiten mit sehr guten Zahlen aufwarten müssen. Deutschland unter 91, Frankreich mit 93,6, Italien 83, das Großkundengeschäft AGCS 91,9, Kreditversicherung 77. Alles Zahlen, die sehr, sehr beeindruckend sind und zeigen, dass wir wirklich das Segment gleichmäßig in eine sehr gute Richtung entwickeln. Wir konnten uns in diesen guten Zahlen drei Schwachpunkte leisten. Das ist einmal das Thema Brasilien. Hier ist es das Krankenversicherungsgeschäft, was die Schadenquote über 100 steigen lässt. Dann in Mittel- und Osteuropa verbergen sich die Marktschwierigkeiten in Russland. Da haben sich halt die Regeln für das Autoversicherungsgeschäft im letzten Jahr geändert und der ganze Markt kann da kein Geld mehr verdienen. Das liegt auch daran, dass in der Haftpflichtversicherung in Russland die Prämien halt staatlich reguliert sind und man kann nicht die Prämien erhöhen, wenn es die Schadenssituation gebietet. Und in den USA, habe ich ja schon gesagt, da haben wir 6,3 Prozentpunkte Naturkatastropheneinfluss. Das sind eben die zahlreichen winterwetterbedingten Schäden. Ansonsten, Türkei hält sich nach wie vor auf einem sehr guten Niveau. In einem Markt ist das immer noch die führende Schadenkostenquote. Seite 9 nur ganz kurz, die laufende Verzinsung im Schadenunfallsegment ist auf gleichem Niveau geblieben und zeigt unterstreicht unser starkes Anlageergebnis. Ich komme dann auf das Lebenssegment. Im Lebenssegment ist das große Wachstum. 15,7% in lokalen Umsatzzahlen gemessen. Auch hier haben uns die Wechselkurse natürlich Geld gekostet, ohne Wechselkursveränderung sogar 16,4. Und das wird getragen von allen großen Märkten. Und insbesondere möchte ich das Ergebnis in den USA unterstreichen. Wir haben im Fixed Index Annuity Bereich 1,2 Milliarden Euro im Quartal mehr verkauft als im Jahr davor. Wir haben den Absatz im Variable Annuity Business, im VA Business leicht reduziert, ungefähr 200 Millionen, sodass wir netto in den USA 1 Milliarde Euro höheren Verkauf haben. Und das ist dann ja noch gedämpft durch den schwächeren Dollar. Das zeigt eigentlich die hohe Präsenz unseres Lebensgeschäfts weltweit und den Zuspruch, den auch unsere Produktinnovationen finden. In den USA, unser neues Fixed Index Annuity Produkt bietet halt den Kunden keine Begrenzung mehr des Upsides, weil da wird eben ein Teil des Geldes in den Aktienmarkt investiert. Und während es eine Downside Protection für den Kunden gibt, so dass dieses Produkt eigentlich beiden Ansprüchen sehr, sehr gut Genüge tut. Es ist vielleicht ein interessantes Hybridprodukt zwischen einem Unit-Linked und den klassischen europäischen Garantieprodukten. Und funktioniert halt sehr gut. Man kann auch den Umsatz in Net Inflows wie im Asset Management übersetzen und danach haben wir rund 5 Milliarden Euro neue Kundengelder im ersten Quartal erhalten als Nettozahl zwischen abgelaufenen Policen und neu abgeschlossenen und das ist auch für eine Allianzgruppe ein rekordverdächtiges Ergebnis. Operatives Ergebnis im Leben kann man bei dem Druck, der von den fallenden Zinsen auf unseren Durchschnittszins stattfindet, nicht erwarten, dass wir die Zinsüberschüsse steigern. Deswegen ist ein gehaltenes Ergebnis ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Wir haben 25 Millionen Euro mehr, aber hier muss ich erklären, dass wir einige Asset Manager, also eigentlich Unternehmen, die auf Pensionskassenstruktur haben in Spanien und in Osteuropa, die haben wir in der Vergangenheit im Segment Asset Management ausgewiesen und haben sie auch jetzt in das Lebenssegment transferiert, was auch von der Managementverantwortung die bessere Darstellung ist, da sie vom lokalen Lebensmanagement in Spanien und Osteuropa gemanagt werden. Und das ist die Steigerung des operativen Ergebnisses. Es handelt sich hier um 32 Milliarden Euro Assets under Management, also schon ein erheblicher Betrag, der dann auch in den Kennzahlen des Asset Managements fehlt. Der Neugeschäftswert, das ist ja die etwas komplizierte aktuarische Messung des Neugeschäftswertes. Die Neugeschäftsmarge 2,5% ist das, was wir auch in der Planung haben. Das, was wir ungefähr auch im vierten Quartal ausgewiesen haben, ist ein sehr schönes Ergebnis, und ein Neugeschäftswert von 360 Millionen Euro im Quartal lässt uns wieder an die Zeiten von vor der Finanzkrise anschließen und sind wir sehr, sehr mitzufrieden. Jetzt noch ein Blick auf die Investmentmarge. Das ist ja immer die Sorge der Außenwelt. Können wir unsere Garantien erfüllen? Bleibt noch was für den Aktionär und in erster Linie für den Kunden übrig? Und wenn Sie hier auf die Zahlen blicken, ist die Lage sehr stabil. Ansonsten wäre auch das operative Ergebnis nicht stabil geblieben. Und das ist, glaube ich, gut als Bestätigung, wo wir stehen. Sie sehen unten auf der Seite, wenn Sie den Buchwert der Kapitalanlagen im Lebensbereich sehen, sehen Sie hier auch die hohen Neugeldzuflüsse, denn die Steigerung von 403 Milliarden auf 414 Milliarden kommt von den Neugeldern, aber auch natürlich den Zinsen, die wir in der Zwischenzeit erzielt haben. Die unrealisierten Kursgewinne dürften zwischen ersten Quartal 13 und 14 haben sich nicht so sehr verschoben. So, wenn wir jetzt aufs Asset Management blicken, zuerst mal sind wir seit dem Jahresende, sind unsere verwalteten Drittgelder von 1329 Milliarden Euro auf 1342 Milliarden Euro gestiegen. Wie kann das sein bei all den Neuigkeiten und Meldungen über PIMCO? Ja, wir hatten 21 Milliarden Euro Abflüsse netto aus PIMCO, aber da die Zinsen weiter gefallen sind, haben sich halt die Marktwerte der festverzinslichen Anlagen positiv entwickelt, sodass es insgesamt zu einer positiven Zahl kommt. Man sollte hier auch erwähnen, dass die Nettomittelabflüsse bei PIMCO sich gegenüber dem vierten Quartal ungefähr halbiert haben, und ich glaube, wir sind hier auf einem guten Konsolidierungskurs. Dass wir jetzt auf die Umsätze und die Profitabilität schauen. Die Umsätze sind 19% zurückgegangen gegenüber dem Vorjahresquartal, aber da ist wichtig die Position erfolgsabhängige Provisionen oder Performance Fees sich anzusehen, die sich von 274 Millionen Euro auf 19 Millionen Euro zurückentwickelt hat. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn geschlossene Fonds zurückgezahlt werden, werden erst die erfolgsabhängigen Provisionen fällig. Buchhalterisch, das ist halt die Revenue Recognition, also wann darf man einen Umsatz buchen, und das ist bei Private Equity Funds, da gibt es ja den Carried Interest bei einem erfolgreichen Fonds für die Fondsmanager, und auch der wird dann eben fällig, wenn das Geld an den Kunden zurückfließt. Und genauso ist das hier bei diesen geschlossenen Fonds im Asset Management. Wenn das Geld an den Kunden zurückfließt, werden dann die Provisionen oder die Success Fees abgerechnet. Wir haben weitere geschlossene Fonds, die schon jetzt in der Phase der fortgeschrittenen Entwicklung sind und die dann 2016/17 zurückgezahlt werden. Dann haben wir nochmal große Einmalfonds, einmal Performance Fees. Und ich habe ja am Anfang erwähnt, dass wir jetzt im Februar diesen Jahres einen neuen Fonds aufgelegt haben. Der wird dann in 5-6 Jahren dann hoffentlich bei gutem Management auch wieder zu erheblichen Einmal-Performance-Fees führen. Und wenn man diese Performance-Fees ausblendet, haben wir einen Rückgang der Revenues im Asset Management Bereich von 1585 auf 1497 Millionen Euro im Quartal. Und dieser Rückgang ist dann auch noch teilweise durch den schwachen Dollar zu erklären. Insofern halten sich die Rückgänge sehr, sehr in Grenzen. Der Treiber für den Rückgang ist PIMCO, während Allianz Global Investors ein leichtes Plus verzeichnet. Und insbesondere, wenn Sie auf die Provisionsmarge schauen, das ignoriert die Performance Fees, das ist also die Marge, die wir auf die laufenden Gebühren machen, ist die Situation sehr stabil geblieben. Und das zeigt auch die Stärke des Geschäfts. Das heißt, auch PIMCO hat die Kosten dem Umsatz weitgehend angepasst. Und diese Erklärungen übertragen sich dann eins zu eins auch in das operative Ergebnis. Der Rückgang von 877 Millionen auf 646 sind die erfolgsabhängigen Provisionen, auch Wechselkurseffekte noch 21 Millionen. Insofern ist die Sache deutlich besser verlaufen und das war jetzt keine Überraschung, die sich in den letzten Monaten abgezeichnet haben, sondern wir haben eigentlich schon nach den Ergebnissen vor einem Jahr, habe ich selbst schon erklärt, dass diese Performance Fees sich sicher nicht wiederholen können. Damit komme ich schon auf das zum Ende der Präsentation, die als letztes das Corporate Segment, also der Bereich, die Finanzierung des Konzerns, die Kosten der Konzernzentrale und noch verschiedene Einzelgeschäfte wie unsere kleinen Banken etc. Da hat sich nicht viel verändert gegenüber dem letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr im ersten Quartal sehr hohe Einmalzinserträge aus dem Ablaufen der Rückzahlung der stillen Beteiligung der Commerzbank. Darum sind dieses Jahr die Zinserträge 81 Millionen niedriger. Und dann erinnern Sie sich, dass wir letztes Jahr die Schließung der Allianzbank in Deutschland durchgeführt haben. Und die Restrukturierungskosten haben letztes Jahr das erste Quartal mit 88 Millionen belastet. Ansonsten ist das Bankgeschäft, also das ist OLB und auch zwei kleinere andere Banken, Frankreich, Österreich, operativ etwas positiver verlaufen. Darum haben die Banken 101 Millionen besseres Ergebnis, sodass insgesamt, abgesehen von einer kleinen Reduktion unserer Kosten in der Zentrale, sind eigentlich das Segment insgesamt gleich verlaufen. So, wie kommen wir jetzt vom operativen Ergebnis zum Quartalsüberschuss? Die realisierten Gewinne und Verluste im Lebenssegment sind ja schon im operativen Ergebnis unter Abzug der Kundenanteile verarbeitet, während aus dem Schadenunfallbereich und auch aus den zentral gehalteten Beteiligungen die realisierten Gewinne und Verluste außerhalb des operativen Ergebnisses liegen. Hier haben wir weniger realisierte Gewinne als im letzten Jahr, aber das sind ja mehr Einmaleffekte. Und ansonsten gibt es noch eine Umstellung aus den neuen Regeln in Deutschland für die lokale Bewertung von Pensionsverpflichtungen für Mitarbeiter. Das hat aus der Umstellung heraus so einen positiven Einmaleffekt von 116 Millionen für das Quartalsnettoergebnis vor Steuern geführt. Und dann sehen Sie auch, dass natürlich unsere Zinsaufwendungen für unsere eigenen externen Schulden, also die von der Allianz begebenen Anleihen, sich entsprechend dem Zinsumfeld reduziert haben, sodass wir mit einem Ergebnis von Vorsteuern von 2,6 Milliarden, einem unveränderten Steuersatz von 33%, dann zu einem Nettoergebnis von 1,64 Milliarden kommen. Lassen Sie mich damit zusammenfassen. Rekordhoher Quartalsumsatz, sehr starkes operatives Ergebnis, was uns klar unseren Ausblick für das Jahr von 10 Milliarden bestätigen lässt und dann der Quartalsüberschuss als Konsequenz davon. Bilanz wirklich sehr gut vorbereitet auf all die regulatorischen Änderungen, die noch auf uns zukommen, und auch unser Standard & Poor's Rating von AA ist, glaube ich, sehr gut bestätigt durch unsere Bilanzposition. Insgesamt ist das Quartalsergebnis vielleicht von weniger Einmaleffekten geprägt als vor 12 Monaten, sodass nach einem sehr starken ersten Quartal 2013 wir, glaube ich, in der Qualität des Ergebnisses, auch wenn die Zahlen etwas niedriger sind, nochmal zulegen konnten. Und jetzt bin ich erfreut, Ihre Fragen zu hören.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Die erste Frage kommt von Michael Fleming von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Guten Tag, Herr Wemmer, Herr Groß, Michael Fleming hier, Börsenzeitung. Ich habe drei Fragen zu allen drei Sparten. Erstens PIMCO. Da würden mich die erfolgsabhängigen Provisionen nochmal interessieren. Sie haben das schon im vergangenen Quartalen mit den Private Equity Fonds, jetzt mit den geschlossenen Fonds begründet, warum diese Position zurückgeht. Ich hatte es bisher immer so verstanden, dass in dieser Position auch sonstige erfolgsabhängige Provisionen drin sind. Ist das eine falsche Wahrnehmung? Da würde mich auch interessieren, wie hoch war die Outperformance im ersten Quartal und welches Niveau halten Sie für mittelfristig für notwendig, um auch wieder Kundengelder anziehen zu können? Zweite Frage zur Schaden- und Unfallversicherung. Sie hatten das als echtes Highlight, die Schadenkostenquote, bezeichnet. Ist da sozusagen das erreicht, was man erreichen kann? Und wenn ja, glauben Sie, dass man dieses Niveau auch jetzt auf 12-Monats-Sicht in etwa halten kann, jetzt mal die Naturkatastrophen rausgenommen? Die dritte Frage, Lebensversicherung. Sie hatten auf das sehr starke auch interne Wachstum hingewiesen. Im Quartalsbericht ist zu lesen, dass es hauptsächlich Einmalgeschäft ist. Könnten Sie da zwischen laufenden Beiträgen und Einmalgeschäft differenzieren? Herzlichen Dank.
Gut, Herr Fleming, dass die Success Fees bei PIMCO natürlich enthält diese Zeile auch die normalen Success Fees aus laufenden Fonds. Es war mir nur wichtig, das jetzt herauszuheben, weil diese Success Fees aus laufender Performance ist eigentlich mehr was immer zum Jahresende eines Fonds, also häufig im dritten oder vierten Quartal anfällt, während im ersten Quartal, und darum die besondere Betonung, das waren wirklich Einmaleffekte aus der Abwicklung von geschlossenen Fonds. Und jetzt sprachlich, das geschlossene Fonds und Private Fonds ist dasselbe, und ich hatte das auch schon zum Jahresende erklärt, weil das Thema uns klar war, dass das sehr stark die Zahlen im ersten Quartal beeinflussen wird, und darum hatten wir versucht, das eigentlich schon vorab zu erläutern. Und wenn Sie sehen, dass die Analysten in ihren Schätzungen auch von einem Quartal von 2,5 Milliarden ausgegangen waren oder 2,55, je nachdem, welche Gruppe von Analysten man nimmt, die hatten eben schon sehr stark diesen Einmalbetrag in ihrer Rechnung abgezogen. Und das ist aber keine Überraschung. Unsere Outperformance, PIMCO kommt bei der 3-Jahres-Performance. Und wir verkaufen ja unseren Kunden eine Langfrist-Performance und nicht eine Performance für die nächsten 30 Tage, liegt bei 88% Outperformance.
Ist also weiter gesunken?
Es ist etwas gesunken, ja. Die Kurzfrist-Performance von PIMCO ist sicher schwächer als die Langfrist-Performance, aber das ist ja, glaube ich, da ja die Kurzfrist-Performance eines Asset-Managers ja auch immer Zufallsschwankungen unterliegt. Man kann ja nicht immer mit seiner Meinung über wie sich die Entwicklung in den nächsten Wochen entwickelt voraussagen. Darum ist ja eigentlich das, was wir unseren Kunden verkaufen, die langfristige Performance. Und sie können eigentlich in der ganzen Industrie der Fixed Income Manager suchen. 88% in der 3-Jahres-Performance ist immer noch Market Leading. Dass kleinere Fonds, die neu aufgelegt worden sind im ersten Quartal 2014, genau das richtige Startportfolio hatten und darum besser sind, das kann man ja nicht vergleichen mit den Leuten, die viele 100 Milliarden managen. Deswegen sind diese Kurzfrist-Rankings, glaube ich, manchmal sehr irreführend, wenn ich irgendwo 50 Millionen investieren muss und habe jetzt im ersten Quartal 30-jährige US Treasuries gekauft und da war der höchste Kursgewinn, dann sieht das super aus, aber das heißt ja nicht, dass ich dann auch eine tolle 3-Jahres-Performance jemals zusammenbringen kann.
Das ist nachvollziehbar.
Ja, wenn wir jetzt zum Schadenunfallbereich gehen, geht es besser, wenn Sie schauen, dass wir eigentlich mit der Kostenquote gut gestartet sind, dass die unterliegende, die zugrunde liegende Schadenquote sich in einer sehr guten Entwicklung befindet, glaube ich, dass wenn wir ja mal jetzt Naturkatastrophen außen vor lassen, dass wir, glaube ich, auf einem sehr guten Kurs sind. Wir haben uns ja auch noch, ich habe ja nicht nur die starken Punkte des Quartals erwähnt, sondern auch die 3 Schwachpunkte. Und wenn wir an den 3 Schwachpunkten weiterarbeiten, haben wir sicher da ein natürliches Potenzial, noch besser zu laufen. Zusätzlich hatten wir ja, glaube ich, auch erklärt zum Jahresende, dass wir ein weniger Rückversicherung kaufen als in den früheren Jahren. Und die Rückversicherungskosten, das braucht jetzt eine Zeit lang, bis sich das in den verdienten Nettoprämien dann wiederfindet. Da ist im Moment im ersten Quartal nur ein sehr schwacher Effekt drin. Insofern glaube ich, mit allen Unsicherheiten liegen wir in der Schadenunfallseite, glaube ich, so, dass wir mit Zuversicht auf die nächsten 9 Monate blicken können. Das sind ja nur noch 7,5 Monate. Und die dritte Frage war die Verteilung Single Premium, Regular Premium. Ja, wenn ich da das Beispiel Deutschland herausgreifen kann, in den wiederkehrenden Prämien ist das Wachstum 7 Millionen in Deutschland und in der Einmalprämie 507 Millionen. In den USA ist unser Geschäft fast zu 99% Einmalprämiengeschäft, allerdings mit sehr hoher Stabilität. Wenn wir neue Produkte bringen, die den Kunden halt begeistern, und ich glaube, wir haben hier ein Produkt in den USA gefunden, was sehr gut zu unserer Vertriebsmix passt. Traditionell hat ja unser Vertrieb viel Variable Annuity verkauft, bis wir das Produkt ja sehr stark zurückgefahren haben. Und dieses neue, sage ich mal, Hybridprodukt passt sehr gut auf die Erwartungen unserer Vertriebskanäle und darum sind wir jetzt da im Verkaufserfolg wieder sehr gut. Ich würde gern auch mehr reguläre Prämien verkaufen, weil einmal Prämien muss man halt jeden Monat wieder drum kämpfen. Aber solange der Kampf so erfolgreich ist wie zurzeit, machen wir das gerne.
Wilmar, darf ich eine Nachfrage zum Asset Management stellen?
Ja.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird diese einmal erfolgsabhängigen Provisionen erst 2016 im relevanten Umfang wieder anfallen. Wie hoch ist denn das Niveau der laufenden erfolgsabhängigen Provisionen im Jahr 2013 gewesen, damit man diese Effekte etwas differenzieren kann?
Also müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich würde sagen, im letzten Jahr hatten wir so um die 80 Millionen knapp an laufenden performanceabhängigen Fees.
Okay. Okay, herzlichen Dank.
Aber wenn Sie mich nicht auf die Zahl ganz genau fest.
Okay, okay,
das ist in Ordnung, ist relevant. Mhm. Jetzt Daumenschätzung.
Okay, danke schön.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Steffen Weyer von DPA AFX. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist ganz banal, die Großschäden oder Katastrophenschäden. Können Sie die in absoluten Zahlen nennen, damit man so einen Vergleich hat? Das ist einfach ein bisschen griffiger als die Schadenkostenquote. Und das andere ist der Flug von Malaysian Airlines. Gibt es da mittlerweile eine Aussage zum Marktschaden, zum versicherten Marktschaden und zu Ihrer eigenen Belastung?
Ja gut, also in der Tat, wir hatten nicht viele Großschäden im ersten Quartal. Bei den Großschäden fallen mir zwei ein. Das einmal war ein Spanplattenwerk in Österreich, was abgebrannt ist, und zum anderen eben der von Ihnen angesprochene tragische Flug der Malaysian Airline. Der Marktschaden der Malaysian Airline wird wahrscheinlich höher als ursprünglich angenommen, weil neben den normalen Versicherungskosten jetzt die aufwendigen Suchkosten hinzukommen. Wir haben an dem Schaden 9% und wir rechnen mit gut 30 Millionen Dollar Schaden für unsere 9%. Insofern können Sie daraus den Marktschaden ungefähr kalkulieren. Also das ist dann um die 350 Millionen Dollar.
Okay.
Und insgesamt haben wir an Naturkatastrophen gut 50 Millionen Euro im ersten Quartal, und das verteilt sich auf eben kleine Überflutungsschäden in England und Irland und dann eben winterbedingte Schäden in den USA, ob es jetzt Schneelast, zusammengebrochene Dächer sind oder größere Autounfälle etc. Aber das ist dann nicht mehr auf Einzelereignisse zuzuordnen, sondern das ist dann mehr die Masseneffekte.
Haben Sie dazu auch noch ein Vorjahreswert für Nacktschäden?
Ja, das war 0,2 Prozentpunkte höher. Da können Sie also gut 20 Millionen Euro mehr hatten wir letztes Jahr.
Also rund 70. Okay.
Ja.
Danke.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Ulrike Dauer vom Wall Street Journal. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich hatte zwei kleine Fragen. Einmal das Asset Management. Sie hatten gesagt, dass da wären Assets rübergeschoben worden, sozusagen zu Life Health und Banking. Waren das die 36 oder 38 Milliarden? War das die Gesamtsumme, die Sie eben genannt hatten? 32 Milliarden hatten Sie gesagt, Euro. Und das Zweite, beim Nettogewinn ist mir aufgefallen, dass in der kleinen Tabelle Key Figures bei Property Casualty 37% das gesunken ist. Ich habe immer noch keine richtige Erklärung gefunden, woran das gelegen hat. Ob das jetzt auch wieder mit den Pensionsverpflichtungen zusammenhängt. Vielleicht können Sie es nochmal aufdröseln. Dankeschön.
Also wir haben das Wort Pension habe ich wahrscheinlich doppelt benutzt. Da muss man unterscheiden. Einmal Pensionskassen, die wirklich Pensionsprodukte für Kunden anbieten, und dann unsere internen betriebliche Altersvorsorge, also auch die eigenen sozusagen hausinternen Pension Liabilities. Und was wir in den externen Kunden, die Pensionskassen, die wir vom Asset Management Bereich in den Lebensunfallbereich verschoben haben, sind 32 Milliarden Euro. Und Pensionskassen gibt es halt in Märkten wie Polen, Tschechien, Spanien. Und das ist eigentlich ein Produkt, was sehr dicht an der Lebensversicherung dran ist, aber aus aufsichtsrechtlichen Gründen eben in einer separaten Pensionskasse geführt wird. Das gibt es auch in Deutschland. Und die hatten wir früher eben unter dem Segment Asset Management ausgewiesen. Der Natur der Sache nach und eigentlich auch der Managementverantwortung nach gehören sie aber zum Lebensunfall. So ganz, ganz simpel ausgedrückt, Jay Ralph, unser Vorstandsmitglied für das Asset Management, ist halt nicht für diese Pensionskassen verantwortlich und darum sollte eigentlich die Darstellung der Zahlen nach der Managementverantwortung 100% passen.
Und die Zahl war dann insgesamt 32 Milliarden?
Das sind 32 Milliarden Euro und das haben wir auch auf, lassen Sie mich mal schauen, auf der Seite 16 sehen Sie den P&L-Effekt und auf der Seite 15 haben wir das dargestellt und da ist auch eine Fußnote dran, die den Übergang erklärt.
Das war jetzt in der Pressepräsentation oder Analystenpräsentation?
In der deutschsprachigen Pressepräsentation.
Okay. Und die zweite Frage zum Netto?
Das ist eine komplizierte Sache aus diesem Bilanzmodernisierungsgesetz, wie das so wunderschön im Deutsch heißt. Wir führen eigentlich die betriebliche Altersvorsorge zentral in der SE und die deutschen Tochterunternehmen haben dann ihre Beiträge zu dieser Umstellung auch in bar an die Konzernzentrale überwiesen. Darum sinkt das Nettoergebnis im P&C-Segment um diesen Betrag ab, aber das ist eigentlich eine konzerninterne Verrechnung, die in der Konsolidierung wieder rausfällt. Im Corporate-Segment haben wir dann die Gegenposition und das ist eigentlich unglücklich, dass man das so darstellen muss, aber das zwingen uns leider die Buchhaltungsregeln, das zu machen. Ansonsten ist das eher verwirrend.
Also betriebliche Altersvorsorge ist bei Ihnen im Nichtnebengeschäft angesiedelt?
Nein, die betriebliche Altersvorsorge für die Kasse sitzt in der Konzernzentrale. Wir führen die zentrale betriebliche Altersvorsorge für alle deutschen Konzernmitarbeiter. Mhm. Und das ist nur die Verschiebung, das Nettoeinkommen im P&C-Segment ist ansonsten absolut unverändert auf gutem Niveau. Es ist ein unglücklicher Buchhaltungsausweis und Sie sehen es hier auch, dass in der Konsolidierung im Nettoergebnis der Gruppe sieht man auch keine Verwerfungen mehr.
Mhm. Gut, danke. Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt im PC-Bereich und nicht im Life Health ist, aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Danke erstmal.
Nein, das sind ja die Pensionen der Mitarbeiter,
ja.
Nicht der Kunden. Darum hat das mit Life und Health auch gar nichts zu tun. Life und Health sieht man, sind die Zahlen kleiner, darum sind die da nicht so sichtbar, aber auch die haben an die Konzernzentrale gezahlt und auch der Bereich Asset Management, weil Allianz Global Investors als deutsches Unternehmen hat, glaube ich, auch 16 Millionen oder 14 Millionen bezahlt. Insofern betrifft das alle deutschen Mitarbeiter, nur hier in der Konzernzentrale führen wir halt zentral die betriebliche Altersvorsorge für die eigenen Mitarbeiter. Das ist ja, und von der Konzernzentrale können dann auch die pensionierten Mitarbeiter ihre betriebliche Altersvorsorge erwarten. Wir haften sozusagen dafür, für alle deutschen Mitarbeiter.
Erstmal Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Peter Krieger von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Hallo. Ich finde es gut, wenn Sie noch ein bisschen die Ergebnisse von der Allianz Leben erläutern könnten. Ich sehe hier nämlich, dass ja der Umsatz schon kräftig zugelegt hat. Aber das operative Ergebnis ist ja um fast 20% gesunken und der neue Geschäftswert auch, obwohl es ja angeblich mit der neuen Produktperspektive so gut läuft. Könnten Sie mir das ein bisschen zusammenbringen, wie das zusammenhängt?
Frau Krieger, das mache ich doch sehr gerne. Also das operative Ergebnis hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie viele Kursgewinne in dem Quartal realisiert wurden. Und wir können eben die Kundenansprüche, die wir ja mit der in Aussicht gestellten Gewinnbeteiligung für das Jahr festgelegt haben, also insgesamt die 4,2%,
die bestimmen ja auch, wie viel Kursgewinne wir brauchen. Und da wir 400 Millionen weniger Kursgewinne als im Jahr zuvor realisiert haben, das zeigt eigentlich die Stärke des zugrunde liegenden Investmentergebnisses, schlägt sich das negativ im operativen Ergebnis im Quartal nieder, aber ändert für den Jahresausblick eigentlich nichts. Und warum ist die Neugeschäftsmarge gesunken? Perspektive ist ein Produkt, was vollkommen schon auf die Solvency II Welt angepasst ist. Perspektive verbraucht weniger Risikokapital in der Solvency II Rechnung, bietet aber gleichzeitig dem Kunden einen höheren Ertrag. Damit ist der Neugeschäftswert dieses Produktes auch etwas niedriger. Aber das ist in Ordnung, weil wenn man den Ertrag im Verhältnis zum eingesetzten Kapital rechnet, ist es das, wo der Aktionär sozusagen das positive Ende hat. Auf der anderen Seite, der Kunde bekommt einen höheren Zinsertrag. Das schlägt sich dann in einem niedrigeren operativen Ergebnis dieses Produktes dann in Zukunft nieder und damit in einem niedrigeren Neugeschäftswert. Ich glaube, das ist eine gute Mischung, wo beide ihren Vorteil von haben.
Okay, Frau Krieger?
Ja.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Dankeschön, guten Morgen. Mich würde noch interessieren, Entschuldigung, falls ich es überhört habe, was haben denn die Preise gemacht im Sachversicherungsgeschäft? Können Sie da so ein bisschen was sagen zum ersten Quartal? Und dann nochmal zu diesem neu aufgelegten Distressed Debt Fund von PIMCO. Wenn ich das richtig verstehe, ist da das Fundraising ja besser gelaufen als gedacht. Ist das denn was, wo Sie sich vielleicht noch weitere Produkte von PIMCO wünschen? Und ist die Allianz da selber auch investiert in diesem Fonds? Dankeschön.
Herr Süß, diese Distressed Debt Funds, klar werden da immer wieder neue aufgelegt. Ich glaube, PIMCO konnte da die 5,5 Milliarden Dollar einsammeln. Das ist ein sehr großer Fonds, wenn Sie das mit vergleichbaren anderen schauen. Das ist aber auch eigentlich ein Beleg, wie zufrieden die Investoren der früheren Fondsgenerationen waren, weil die sehr hohe Returns gebracht haben. Und das zeigt eigentlich auch das Vertrauen der Investoren in PIMCOs Fähigkeiten, da auch das nächste Mal wieder ein gutes Ergebnis abzuliefern. Wir selbst haben uns in diesem Fonds nicht beteiligt, denn wenn wir sowas machen, PIMCO ist ja für uns ein wichtiger Manager unserer eigenen Fonds, aber wir mischen da nicht Fonds, wo Drittgelder reinfließen mit unseren Fonds. Ich glaube, wir sind als Kunde bei PIMCO groß genug, dass wir unsere eigenen Kapitalanlagen bekommen. Und die Preise in PNC, in Deutschland haben wir gut 2% Preiswachstum gesehen. Auch Frankreich ist bei knapp 2%, Italien vollkommen nicht überraschend, sind die Preise leicht rückläufig. In den USA sehen wir immer noch Preissteigerungen von gut 3%, aber die Preissteigerungen sind etwas schwächer als am Ende des Jahres 2013 und in den anderen Bereichen ist es mehr oder weniger flach. Aber wir haben auch im Appendix gibt es auch eine Seite, die pro Land mit Kommentar die Preisdetails nochmal aufführt. Das heißt, vielleicht finden Sie da die Informationen, die ich jetzt nicht genannt habe. Ansonsten können Sie sich natürlich gerne wieder an uns wenden und wir komplettieren das. Ich glaube, Seite 60 müsste das in Ihrer Version sein.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Wir kommen nun zu Fragen aus der englischen Konferenz.
Our next question comes from Christopher Kundi of Insurance ERM. Please go ahead. Your line is now open.
Thank you. Good morning, Herr Wemmer. I wanted to ask you about the economic capital solvency, the economic solvency ratio, and the changes to that following the inclusion of the latest developments in the Solvency II negotiations. I understand the figure for the year end declined by from 222% to 194%, and I was wondering if you could explain the reasons behind that decrease.
Thank you, Christopher. I'm glad that you're asking English question, as it is quite a while ago. I wanted to remind everybody that we typically answer English questions in English and that there will be no translation. That's our normal procedure, just as a reminder. Peter, please.
Yeah, no, thank you very much. Actually, it's a bit of a complex question, therefore the answer cannot be very simple. So, Solvency II, yes, the legal framework has been defined in October, signed off again in February. Still in the details, there is a lot of moving parts, and these moving parts can still move a ratio easily 10, 20 points in one or the other direction. So what did we change? We actually announced already in our February or early March presentation of the results that with the expected changes, the model will fall below 200%. And there were two main drivers of the reduction. That was a risk capital charge for own pension. So once again, a topic of own pension, so that are the pension obligation for our employees, not for our customers. And secondly, there is a discussion in among the community of European regulators, should there be a risk charge for government bonds. We have now in our calculation included a risk charge for government bonds, and I think that is a very conservative approach, as I doubt that a lot of our peers would have done the same. And certainly that has to be worked out on a European level, that we are creating here among the large groups and also smaller groups a level playing field, that it is either in the internal models for everybody or it is excluded from the internal models for everybody. We have now taken here the more conservative view. Therefore, I think the 203% we show at end of March is a very strong Solvency II ratio. And let's see how the debate continues, because I think as we are leading franchises in a number of European markets, it would not be a fair comparison if the German regulator would force us to compete in Southern Europe with a charge on government bonds where the rest of the market has not this charge. So that is exactly the open debate, and then there are smaller points which will move the number up and down. And what we said some months ago, yes, it is complex. We will update and upgrade our model every quarter to the new status of regulatory discussion, and it will take probably another 4 or 5 quarters before we can really say now that is the final way how we present it.
What capital charge do you put on the government bonds?
That makes a good 15 points of the total solvency ratio. Yeah, well, there is the credit charge and the spread risk. So that are the two charges. And you can have a lot of intellectual discussions, maybe spread risk is unfair for government bonds. We talk here mainly about the euro-related bonds. As long as Mario Draghi states that he will buy any bond, you can argue that the credit spread is not a relevant parameter. So there is a lot of discussion, and in particular I would like to highlight that banks in their internal models are not yet putting a charge on the government bonds, although that is also a discussion in the world of banking regulation.
Thank you.
Next question, please.
Damit ist die heutige Frage- und Antwortrunde beendet. Ich gebe nun das Wort zurück an Herrn Groß für abschließende Bemerkungen.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann freuen wir uns, dass wir alle Fragen beantwortet haben und wünschen Ihnen einen schönen Tag noch.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen Tag und bis zur nächsten Bilanzpressekonferenz.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.